Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und gleich noch mein erstes technisches Problem lösen. So, und jetzt ist besser. Also zuerst begrüße ich alle hier im Saal. Und darum musste das Mikrofon noch eingeschaltet werden dafür. Und dann begrüße ich natürlich alle, die jetzt über den Livestream uns direkt zugeschaltet sind. Wir haben ein sehr spezielles Thema vor uns, der Mensch, ein sprechender Affe. Und es geht um Sprachwissenschaft kontra Evolution. Was ich Ihnen hier vortrage, in etwa 90 Minuten, aber es gibt dann zwischendurch noch eine kurze Pause. Das geht eigentlich zurück auf eine Forschungsarbeit, die ich über viele Jahre hinweg gemacht habe und dann für eine amerikanische Hochschule. Das fasse ich hier zusammen. Es sind also Dinge, die zum Teil eben neu sind, die bis dahin so nicht gesehen wurden. Und wir wollen also schauen, wie von einer völlig unerwarteten Seite, nämlich von der Sprachwissenschaft, ganz Wichtiges zum Thema Evolution zu sagen ist. Darüber hört man wirklich kaum etwas. Darum, ich sage, das sind ziemlich neue Dinge. Zuerst aber, bevor wir diesen Konflikt Schöpfung, Evolution anschauen, ist es wichtig, dass wir zuerst schauen, wo sind wir übereinstimmend? Wo haben wir eine gemeinsame Basis? Und darum erkläre ich jetzt so ein paar Fakten über Sprachen, die stellen die Überzeugung dar von unzähligen Evolutionisten und auch von unzähligen Kreationisten. Da haben wir eine gemeinsame Basis. Das ist sehr wichtig, wenn man miteinander in einem Thema nicht einverstanden ist, muss man zuerst schauen, wo sind wir miteinander einverstanden. Und von da aus kann man dann fruchtbringend eben diskutieren. Erstes Faktum. Es gibt weltweit über 7000 verschiedene Sprachen. Und dabei sind die Dialekte nicht mitgezählt. Gewisse Sprachen zeigen untereinander eindeutig Verwandtschaftsmerkmale. Und solche Sprachen fasst man zusammen in einem sogenannten Sprachstamm. Hier ein paar Beispiele für Sprachstämme. Indoeuropäisch. Dazu gehören fast alle Sprachen von Europa. Aber wie der Name schon andeutet, weitere Sprachen bis nach Indien. Also zum Beispiel das indische Sanskrit ist mit Schweizerdeutsch verwandt. Und darum gehört das in den gleichen Sprachstamm. Aber dann gibt es eben einen Sprachstamm wie Sino-Tibetisch, dazu gehören alle chinesischen Dialekte. Paleo-Asiatisch ist ein weiterer Stamm. Hamito-Semitisch, Niger-Kordofanisch und so weiter und so fort. Und nun ein weiteres Faktum. Innerhalb eines Sprachstammes werden besonders eng verwandte Sprachen zu Sprachfamilien zusammengefasst. Und jetzt wird klar, dass zum Beispiel Schweizerdeutsch und Sanskrit nicht gerade zur selben Sprachfamilie gehören, aber eben zum selben Sprachstamm. Eine Sprachfamilie innerhalb der indoeuropäischen Sprachen sind die romanischen Sprachen. Und die Ähnlichkeit der romanischen Sprachen, also Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Romanisch, Rumänisch, Katalanisch, Provenzalisch, Sardisch und so weiter, das kann man ganz klar beweisen anhand von Dokumenten, dass diese Sprachen zurückgehen auf das Latein. Die stammen vom Latein ab. Das ist also nicht nur eine Schlussfolgerung, sondern das kann man ganz klar mit Dokumenten belegen. Aber jetzt kommt eine weitere Beobachtung. Sprachen verschiedener Sprachstämme können nicht auf eine gemeinsame Ursprache zurückgeführt werden. Also zum Beispiel Hebräisch gehört zu den semitischen Sprachen. Und man kann also unmöglich Hebräisch und Schweizerdeutsch auf eine gemeinsame Ursprache zurückführen. Das geht nicht. Es gibt zwar Leute, die möchten das gerne und haben versucht, irgendwie eine Brücke zu schaffen, dass man alle Sprachen auf eine Ursprache zurückbringt, aber das ist ohne Fundament. Es geht einfach nicht. Aber was man kann, ist, die über 7000 Sprachen, die heute noch gesprochen werden, die kann man auf einige Dutzend Ursprachen theoretisch zurückführen. Aber weiter nicht. Also verschiedene Ursprachen nebeneinander, anders geht es nicht. Weiter, ein Faktum. Die menschlichen Sprachen sind fantastische, genial und komplex konzipierte Zeichen- oder Codesysteme, um Gedanken und Ideen auszudrücken. Warum sage ich das? Das ist ganz wichtig, um Folgendes zu verstehen. Im Tierreich gibt es keine mit den mit menschlichen Sprachen gleichzusetzenden Kommunikationssysteme. Also die menschlichen Lautsprachen sind typisch menschlich. Ich war im Tierreich, gibt es auch Kommunikation. Aber es gibt keine Lautsprache, mit der man im Prinzip alle Gedanken ausdrücken kann. Und diese Kommunikationssysteme im Tierreich und die Lautsprache des Menschen sind von vollkommen anderer Art, ein völlig anderes Konzept. Und nun, wenn man das schon sieht, versteht man auch den nächsten Punkt sehr gut. Bei den Tieren fehlt es allgemein an den nötigen neurobiologischen Voraussetzungen für die Erzeugung und für das Verständnis von Sprache. Ich war, die meisten Menschen haben auf der linken Seite das Broca-System oder das Broca-Zentrum, muss ich sagen, und da wird Sprache produziert. Wenn also jemand einen Autounfall hat und es wird ausgerechnet das Broca-Zentrum getroffen, muss man nicht überrascht sein, wenn er dann im Spital merkt, er kann nicht mehr sprechen. Aber er versteht immer noch die Leute, die auf Besuch kommen im Spital. Ja, und zwar, weil eben das andere Zentrum, wie man hier sieht, versetzt im Gehirn, das Wernicke-Zentrum, das ist noch intakt. Und dort lokalisiert sich das Sprachverständnis, dass man Sprachen überhaupt begreifen kann. Und nun ganz wichtig, beide Zentren fehlen bei den Tieren. Die findet man nicht beim Schimpansen und beim Gorilla und bei der Kuh im Stall. Die haben diese Zentren nicht. Und trotzdem können Tiere kommunizieren. Die Kuh, ja? Aber eben das ist vollkommen von anderer Art. Lautäußerungen werden bei Säugetieren, also inklusive Menschenaffen, durch das limbische System gesteuert. Das ist etwas, was ganz tief im Gehirn ist, bei Menschen und Tieren. Und das ist sehr wichtig, auch im Zusammenhang mit Emotionen. Aber eben, wenn es um Sprache geht, bei Menschen ist das eben anders als bei Kommunikation bei Tieren. Weiter, menschliche Sprache, das habe ich jetzt eigentlich schon angetönt, aber ich sage es nochmals, menschliche Sprache unterscheidet sich grundsätzlich von allen tierischen Kommunikationssystemen. Und zwar, menschliche Sprachen haben im Prinzip grenzenlose Ausdrucksmöglichkeiten. Man kann jeden Gedanken ausdrücken. Da sagt einer, und wenn die Worte fehlen, ja, was machen wir dann? Dann finden wir ein neues Wort. Nicht wahr? Dieses Ding da gab es ja auch einmal nicht. Und dann hat man das erfunden und das brauchte auch einen Namen. Und da hat man gesagt, das ist dann ein Computer. Ja, das war ein neues Wort. Man findet in der Literatur des 19. Jahrhunderts, findet man keine Computer. Ein neues Wort, eben um einen neuen Gedanken auszudrücken. Und da sind wir ständig dran. Neue Wörter, mit denen bereichern wir die Sprache und darum können wir ausdrücken, was wir wollen. Zum Beispiel hatte Luther bei der Bibelübersetzung im 16. Jahrhundert ein Problem. Wie übersetze ich griechisch Mysterion? Es gab kein Wort Geheimnis. Und er sagte sich, etwas, was nur die im Heim, zu Hause wissen, zum Beispiel, wenn die Mutter schwanger ist. Ja, den Kindern sagt man das, aber die anderen Leute dürfen noch nichts wissen. Das ist dann eben nur im Heim bekannt. Und dann hat er eben daraus gebildet, Geheim und dann noch Nis. Ja? Diese Endung, die man auch hat bei Zeugnis. Das gibt das Wort Geheimnis. Also, er hat kein Wort gehabt, um ein Griechisches zu übersetzen, hat er ein neues erfunden. So geht das. Ist fantastisch. Also, die Sprache ist ein System, ein Codesystem, das man beliebig erweitern kann. Und jetzt noch etwas ganz Schönes. Alle normalen Kinder können jede x-beliebige Sprache der Welt perfekt und akzentfrei lernen. Ja, das ist mein Junge, hier auf dem Bild, ein bisschen kleiner als heute. Und wir haben mit ihm Schweizerdeutsch gesprochen. Und jetzt spricht er akzentfrei Schweizerdeutsch. Ja, aber hätte ich mit ihm immer Hebräisch gesprochen, ja, dann würde er Hebräisch beherrschen. Ja, im Nachhinein kann ich mir sagen, warum habe ich das nicht durchgezogen? Ja? Aber so wäre es gewesen. Und hätten wir das Kind, aber das ist natürlich jetzt kein Beispiel, um nachzuahmen, einigen Wintu-Indianern in Kalifornien gegeben, der könnte jetzt Wintu. Und zwar perfekt, akzentfrei. Ja, ein Kind kann jede Sprache lernen. Und zwar ist das eben so, bis etwa 10 Jahre kann ein Kind ein bestehendes Sprachsystem, das es hört um sich herum, in sich aufnehmen. Das Gehirn hat einen Schlüssel und kann jeden Sprachcode aufschlüsseln. Ob jetzt das eben irgendein chinesischer Dialekt ist oder eine afrikanische Bantusprache, kein Problem. Wird aufgeschlüsselt. Aber Kinder, die bis 10 Jahren keine Sprache erlernt haben, gar keine, die können nie mehr eine Sprache lernen. Und das weiß man durch sehr traurige Ereignisse. Zum Beispiel durch sprachlose Wolfskinder, wie Victor de Aveyron. Das war ein kleiner Junge, der 1797 in den Wäldern von Südfrankreich nackt aufgegriffen wurde. Und ein Arzt hat sich dann sehr um diesen Jungen bemüht, hat versucht, ihm das Sprechen beizubringen und auch Sitten. Ja? Es gibt übrigens einen Film, schon vor Jahrzehnten wurde der gedreht, über Victor de Aveyron. Und der war natürlich ziemlich wild am Tisch, ja? Und der Arzt hat sich so Mühe gegeben, aber er konnte ihm nie das Sprechen beibringen. Es war zu spät. Er war eben schon zu alt. Man weiß das auch von, zum Beispiel von einem Indianer in den USA. Das Dorf wurde damals von Weißen angegriffen und verwüstet. Und ein ganz kleiner Junge konnte da sich retten in die Wildnis. Und dann wuchs er allein auf. Und später, er hatte so Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Menschen. Er hatte Angst vor den Weißen, diese schlimmen Menschen. Aber er hatte so Sehnsucht nach Gemeinschaft und die Sehnsucht wurde so groß, dass er die Angst überwand und ging in eine Ortschaft von Weißen hinein. Und er merkte, oh, die sind ganz anders. Die sind nicht mehr so böse wie die damals. Und man hat ihn wirklich auch liebevoll aufgenommen und er hat dann sogar Arbeit gekriegt, hat in einem Indianermuseum, durfte er zeigen, wie Indianer im Wald leben und wie sie da überleben. Aber der Mann hat nie Englisch gelernt. Was ging? Einige Vokabeln, aber konnte keine Sätze bilden. Unmöglich. Und darum konnte er auch nie tiefere Gedanken ausdrücken. Also man wusste nie, was denkt dieser Mann über die Ewigkeit, über das Leben nach dem Tod, den Sinn des Lebens. Niemand konnte es erfahren. Ja, und jetzt versteht man auch, warum eben, wenn man nach 10 eine Sprache lernt, dann braucht es eine Grammatik, ja, wo erklärt wird, wie die Sprache strukturiert ist, wie die aufgebaut ist. Man muss diese Regeln auswendig lernen. Und die meisten Leute, es gibt so Genies, die das können, aber die meisten Leute haben dann immer einen Akzent. Ja? Es gibt Leute, die können gut so Klänge nachmachen und die schaffen das, eine Fremdsprache zu lernen ohne Akzent. Aber das sind eben nur Ausnahmen. Und da muss man sich auch gar nicht stören, wenn man Fremdsprachen lernt. Wenn der Akzent da ist, das ist kein Problem. Wichtig ist, dass man eben kommuniziert. Und da ist also nach 10 dieser Schlüssel im Gehirn, oder ich muss sogar sagen, dieser Dietrich, ja, der ja in der Lage ist, im Prinzip in jedes Schloss hineinzugehen, der erstarrt und dann kann man nur noch mit theoretischen Hilfen eine Sprache lernen. Nun, ich habe gesagt, die menschlichen Sprachen sind ganz einzigartige Codesysteme, weil es sind Codesysteme auf 4 Ebenen. Also ganz kompliziert. Und zwar, damit Sie auch merken, wie es kompliziert ist, brauche ich gerade ein paar Fremdwörter. Aber keine Angst. Alle wichtigen Fremdwörter erkläre ich heute Abend. Es gibt den Bereich der Phoneme, der Morpheme, der Syntax und der Semantik. Aber die Übersetzung ist auch gleich angegeben. Die Phoneme, das sind die Bausteine der Sprache. Das sind die Laute. Zum Beispiel A, O, U, das sind Laute. Dann kommt eine nächste Ebene, das sind eben die Morpheme, das sind die kleinsten Sinneinheiten. Wenn man jetzt eben verschiedene Laute wie A, U, S zusammensetzt, dann bedeutet das etwas auf Deutsch, nämlich Haus. Das hat also bereits einen Sinn. Das ist eine kleinste Sinneinheit. Da ist es jetzt gerade ein Wort, aber ein Morphem kann auch nur ein Teil von einem Wort sein. Ich erkläre das nachher. Und ich mache das oft jetzt so heute Abend. Ich erkläre etwas theoretisch und dann kommt man vielleicht nicht raus und dann mache ich ein praktisches Beispiel und dann merkt man, dass es ja ganz einfach ist. Wenn man es etwas länger erklärt, versteht man es ganz schnell. Dritte Ebene, Syntax, das ist der Satzbau. Also da werden verschiedene Sinneinheiten zusammengesetzt, nach bestimmten Regeln, da kann man nicht irgendwie, nach bestimmten Regeln und dann entsteht zum Beispiel ein Satz, das Haus steht am See. Nun, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das war gesprochene Sprache. Das Haus steht am See. Aber das sind einfach eine Verkettung von Lauten. Nun, hinter diesen diesen Lauten und Einheiten steckt eben eine Bedeutung. Und das nennt man die Semantik. Ich habe mir überlegt, wie kann man das gut und einfach erklären? Die erste Ebene, wie gesagt, die Ebene der Laute. Ich vergleiche das mit einzelnen Bausteinen. Hier sieht man die chinesische Mauer, die besteht aus ganz vielen Bausteinen. Aber ein Laut ist also ein einzelner Baustein. Ein einzelner Stein hat nicht viel Bedeutung, nicht wahr? Aber wenn dann die Steine alle zusammengesetzt sind, dann wird es anders. Also ich gebe jetzt ein paar Beispiele für Phoneme. Und die schreibt man in der Sprachwissenschaft so, Schrägstrich, dann ein Buchstabe und wieder Schrägstrich. Damit möchte man andeuten, das sind jetzt nicht Buchstaben, sondern das sind einfach die gesprochenen Laute, die man so darstellt. Ja, wenn ich zum Beispiel den Buchstaben im Deutschen A schreibe, wenn ein Engländer das sieht, dann sagt er A. Ja? Der Buchstabe ist etwas anderes. Er sagt nämlich einen anderen Laut, ja? Aber das wäre ein Laut A. Oder D. K. L. Also normalerweise, es gibt auch da Ausnahmen, haben diese Phoneme, diese Laute, keine Bedeutung. Aber sie sind bedeutungsunterscheidend. Dank den Lauten L und H können wir den Unterschied machen zwischen Haus und Laus. Ja? Die sind bedeutungsunterscheidend. Aber in sich hat H keine Bedeutung. Auch keine Bedeutung. Jetzt gehen wir zur zweiten Ebene. Das sind die kleinsten Sinneinheiten. Das nennt man eben Morpheme. Aber ganz wichtig für heute Abend, das muss man sich merken, das können Wörter sein, aber auch kleinere Einheiten, nämlich Wortteile, die bereits einen Sinn tragen. Wie können wir das bildlich darstellen? Mehrere Steine zusammen bilden, zum Beispiel da oben auf der chinesischen Mauer, ein Türmchen. Ja? Ein Türmchen, das ist schon eine architektonische Sinneinheit, kann man sagen. Er ist Architekt, darum spreche ich ihn an. Und ich habe gemerkt, er ist einverstanden. Gut, und jetzt ein Beispiel, ganz konkret. Der Laut G und A. In sich keine Bedeutung, jetzt machen wir es zusammen. Dann gibt das GA. Und das bedeutet im Schweizerdeutschen tatsächlich was? Gehen. Oder E, das ist aber ein Laut. Der kann aber in bestimmten Zusammenhängen auch schon ein Morphem sein. Also eine sinngebende Einheit. Wenn ich nämlich sage, Fische, am Schluss dieses E, dann bedeutet das Mehrzahl von Fisch. Ja, aber E ist kein Wort. Ich war, wenn ich jetzt jemanden frage, der wirklich Schriftsprache kann und sage, was heißt eigentlich E? E. Ja. E? Ja, zum Beispiel, wenn man sagt Fische. Ach so, ja, das bedeutet, dass es eben zwei oder mehr Fische sind. Nicht nur einer. Sonst würde man sagen Fisch. Jetzt gehen wir weiter zur dritten Ebene. Das ist die Ebene Satzbaus. Da gibt es ganz klare Regeln der Wortzusammensetzung. Und nicht wahr, wenn wir wieder beim Bild der chinesischen Mauer bleiben, viele Türmchen zusammen bilden, wie nennt man das? Da oben, all diese Türmchen zusammen, das ist die Zinne. Ja, das ist eben noch mehr als nur eben architektonisch ein Türmchen. Diese Türmchen zusammen, die bilden die Zinne der chinesischen Mauer. Jetzt ein paar Beispiele für Satzbau im Deutschen. Ich kann auf Deutsch sagen, ich gehe gerne in den Wald hinein. Ich kann aber auch sagen, in den Wald gehe ich gerne hinein. Das ist auch Deutsch. Aber nach bestimmten Regeln ist das eben auch möglich. Nur, es hat eine etwas andere Bedeutung. Man betont dann wirklich, dass es da um den Wald geht. Ja, in den Wald gehe ich gerne hinein. Und man kann auch sagen, gerne gehe ich in den Wald hinein. Auch da ist die Betonung in der Aussage ein bisschen verschoben, aber absolut nach deutscher Grammatik, Syntaxregel, Satzbauregel. Oder noch ein bisschen wilder, hinein in den Wald gehe ich gerne. In den Wald hinein gehe ich gerne. Aber wenn ich sagen würde, Wald, den gerne ich hinein ich. Wald, den gerne in hinein ich. Das geht gar nicht. Und zwar, weil das nicht den Syntaxregeln der dritten Ebene dieses Codesystems entspricht. Und jetzt gibt es noch eine vierte Ebene. Das ist die Ebene der Bedeutung. Das nennt man Semantik in der Sprachwissenschaft. Und das sind eigentlich die Gedanken hinter den Worthülsen. Ich war, heute Abend geht es ganz speziell um gesprochene Sprache. Also ich werde nicht viel erzählen über die Entstehung der Schrift und die verschiedenen Schriftsysteme der Welt, sondern es geht um die gesprochenen Sprache. Und wenn ich jetzt eben sage Wald, ich war zwischen zwei Schrägstrichen, das meint einfach dieses Lautbild Wald. Das waren jetzt einfach ein paar Schallwellen, die man aufgenommen hat. Aber hinter diesen Schallwellen steckt eben ein Konzept. Das bedeutet Ansammlung von Bäumen. Ja, das ist sehr wichtig, um zu verstehen, was Sprache überhaupt ist. Und nun, das sind die gemeinsamen Grundlagen für Kreationisten und Evolutionisten. Und jetzt stellen wir uns die Frage, woher kommen die mehr als 7000 menschlichen Sprachen der Welt, die heute noch gesprochen werden? Es gibt auch noch Sprachen, die ausgestorben sind. Die kämen dann noch dazu. Also, wir fragen uns, was sagt die Evolutionslehre dazu? Und wir fragen uns, was sagt die Bibel dazu? Wir beginnen mit der Evolutionslehre. Die moderne Evolutionslehre geht im Wesentlichen zurück auf Charles Darwin. Und zwar wird er bezeichnet als der Vater der modernen Evolutionslehre und wurde eben dazu erkoren, insbesondere durch zwei Buchveröffentlichungen. 1859 das Buch Die Entstehung der Arten. Da wollte er darlegen, dass die Lebewesen, Pflanzen und Tiere, dass die im Lauf der Zeit eine ständige Höherentwicklung erlebt hätten. Und dazu brauche man eigentlich Gott nicht. Den Menschen hat er noch ausgeklammert, aber 1871 kam dann das Buch Die Abstammung des Menschen. Und dann hat er noch nachgeholt, was eben 1859 noch nicht ganz dem Zeitgeist entsprach. Darum hat er das ausgeklammert. Aber 1871 war der Zeitgeist schon so entwickelt. Das geht manchmal wirklich ruckzuck, zack, zack. Die Abstammung des Menschen. Und da sagt er, was ich gesagt habe von Pflanzen und Tieren, das gilt natürlich auch für den Menschen. Eine allmähliche Entwicklung rein durch natürliche Prozesse. Ungesteuert. Und darin nimmt er auch Bezug auf die Entstehung der Sprachen. Ja? Und er war der Meinung, die Sprache sei entstanden durch Lautnachahmung. Man muss sich also so vorstellen, so ein etwas äffisch wirkender Urmensch sagte, da konnte er nicht sprechen, aber der sagte zum Beispiel, wenn ein Stein, den er da vor die Höhle hinaustun wollte und ihm auf den Fuß fiel, au! Ja, das war so dann schon mal ein Ausdruck, von seinen Emotionen. Aber damit kann man noch nicht groß sprechen. Und er dachte, man hätte so quasi nachgeahmt. Zum Beispiel haben wir einen Hund gehört. Wow, 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 wow. Und dann hat er eben gemacht, wow, wow. Ja? Und so eben die Laute, die es so gibt, in der Natur nachgeahmt. Und damit sei dann mit der Zeit eben die Sprache entstanden. Also ein System auf 4 Ebenen. Laute, Morpheme und Syntax, Semantik. Aber man hat natürlich das weiter ausgebaut in der Evolutionslehre, die Entstehung der Sprachen, aber es ist effektiv sehr erstaunlich. Man könnte nicht ein Buch schreiben über Evolution der Sprachen mit einer Meinung, denn es gibt ganz viele Meinungen. Also es kommt dann auch immer darauf an, mit welchem Evolutionsbiologen oder überhaupt Evolutionisten man zusammen ist, wie er das sieht. Und darum nehme ich das Beispiel von Jared Diamond. Ein Evolutionsbiologe, weltbekannt, und ein großer Teil der Evolutionisten würde das so mit ihm teilen. Man muss nicht enttäuscht sein, wenn man dann Leute findet, die das ein bisschen anders sehen, aber schon auch in der gleichen Art. Also wichtig ist, aus primitivsten Anfängen von einigen Lauten sollen dann komplizierte menschliche Sprachen entstanden sein. Jared Diamond erklärt es so: Sprachzentren im Gehirn. Also, Broca und Wernicke sollen sich im Verlauf der sogenannten Menschwerdung, ich habe das in Anführungsstrichen gesetzt, ist also das Herauskommen aus dem Tierreich zum Menschen. Ja, das meint er mit Menschwerdung. Da sollen diese Zentren sich entwickelt haben vor 1,5 Millionen Jahren. Da hat es begonnen und sich ständig weiterentwickelt bis vor 250.000 Jahren. Also man könnte das mit der Sprache von heute so sagen, die Hardware hat sich da gebildet. Einfach so entstanden, was im Tierreich nicht vorhanden ist, hat sich so die Hardware gebildet. Aber jetzt brauchen wir noch eine Software, die darauf läuft. Ja, natürlich. Und er hat das so dargelegt, die eigentliche Lautsprache habe sich dann in der Zeit zwischen 250.000 bis 35.000 Jahren vor heute entwickelt. Also man könnte das zusammenfassen, zuerst habe sich die Hardware, die zwar noch nicht gebraucht wurde, entwickelt und dann die Software, die auf dieser Hardware laufen konnte. Vor 4 Millionen Jahren, sagt Jared Diamond, also jetzt gehe ich nochmals zurück, ja? Vor 4 Millionen Jahren sollen Australopithecinen nur gutturale Laute ausgestoßen haben, wie Schimpansen heute. Also gutturale Laute, die sind da ein bisschen da unten, ja. Ich muss jetzt nicht unbedingt nachmachen, wie Schimpansen machen. Wenn man das nicht weiß, kann man in den Zoo gehen oder auf YouTube Schimpansen angeben und dann hört man, wie die quietschen, ja. Das habe ich doch gemacht, ein bisschen. Aber ich darf mich ja nicht zum Affen machen. Übrigens, Australopithecus. Da sind sich Evolutionisten auch einig. Das war nicht ein Mensch, sondern ein Affe. Pithecus heißt nämlich Affe. Australo, Süd. Also der Australopithecus ist der Südaffe. Der hat nicht den Namen Homo, Mensch. Ja? Und der habe also nur diese gutturalen Laute ausgestoßen wie Schimpansen. Aber jetzt zeige ich, wie er die Entwicklung sieht. Vor circa 1,5 Millionen Jahren habe der Homo erectus einzelne Wörter gebraucht. Also noch nicht eine richtige Sprache, das kam ja erst später, habe ich ja vorhin erklärt. Aber schon vor 1,5 Millionen Jahren Homo erectus, da sind sich Evolutionisten und übrigens auch Kreationisten einig, das ist ein Mensch. Homo heißt nämlich Mensch und erectus aufrechtgehend. Der habe einfach einzelne Wörter gebraucht. Vor 0,5 Millionen Jahren sei er in der Lage gewesen, 2 Wortsätze hervorzubringen. Wie kommt er drauf? Ich meine, man hat ja keine Tonbandaufnahmen. Nun, das ist reine Spekulation. Das muss man also wissen. Das spielt eine große Rolle. Spekulation. Und wie kommt er aber auf diese Art von Spekulation? Ganz einfach. Dort hinten ist meine kleine Enkelin, Kezia. Ein paar Wochen alt. Und sie kann kein einziges Wort sprechen. Aber es wird gar nicht so lange gehen. Und dann beginnt sie, einzelne Wörter zu sagen. Ja? Zuerst so einzelne Laute, zum Beispiel auf dem Wickeltisch. Ba, 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 ba. Ja? Und plötzlich, man merkt, das bedeutet nichts, das sind einfach Laute, die übt, ja? Die übt auf der ersten Ebene. Aber plötzlich schaut sie dann Smay an und sagt, ba, ba. Er wird überglücklich sein, wenn er zum ersten Mal ein Morphem aus ihrem Mund hören wird, das ihn meint. Ja, und dann kommt später in der Entwicklung, ja, wir haben das mehrmals, dieses wissenschaftliche Experiment gemacht, mit 6 Kindern, nacheinander, ja, und dann kommt die Phase 2 Wörter. Papa, aber. Die will nicht auf den Wickeltisch, die will runter. Ja, und vielleicht sagt sie es ihm dann auch auf Khmer, ja, weil die wird akzentfrei Khmer lernen. Das steht schon jetzt fest. Und dafür bürgt der Vater, aber eben auch Schweizerdeutsch wird sie lernen, dafür bürgt die Mutter. Und 2 Sätze, 2 Wörter. Und dann ist die Frage, was kommt als nächstes? Nach der 2-Wort-Phase, was kommt? Nein, ich habe das natürlich gesagt und gehofft, dass jemand reinfällt. Vielen Dank. Dann kommen bereits Sätze. Von der 2-Wort-Phase geht es bereits zu den Sätzen. Da checkt sie bereits die Syntax auf Khmer. Wow, das ist so eine schwierige Sprache, ja? Und auch diese Laute sind so schwierig. Dau, ja, und so. Ja, er hat es verstanden. So geht das. Und darum hat er sich eben vorgestellt, Jared Diamond, muss das bei den Urmenschen auch so gewesen sein. Quasi zuerst eine Einwortphase, 2-Wortphase. Aber wichtig ist der Unterschied. Nach dieser Theorie hat ja Homo erectus niemanden gehabt, der normal spricht. Wie die Eltern von Kezia, die werden ganze Sätze machen von Anfang an und sprechen mit dem Kind und denken, das versteht nichts und nach versteht es das und den Schlüssel von Khmer, den Schlüssel von Schweizerdeutsch. Fantastisch. Zwei ganz verschiedene Sprachstämme, ja, die da vertreten sind. Sie checkt jedes. Aber eben Homo erectus hat diesen Input ja nach der Theorie nie gehabt. Und darum ist es nicht das Gleiche. Also man vergleicht hier Birnen mit Äpfeln. Ja gut, jetzt habe ich schon mit Kritik begonnen, aber ich halte mich jetzt zurück, weil wir wollen wirklich alles Stück für Stück aufbauen. Jared Diamond, der prähistorische Homo sapiens, habe es schließlich geschafft, längere Wortketten ohne viel Grammatik zu bilden. Bald den gerne ich hinein. Ja, so. Ohne Regeln. Aber das ist auch Spekulation. Eben weil dann bei den Kindern ja auch schließlich die Syntaxphase kommt. Und weiter ist es so, dass man in der Evolutionslehre festhält, die Entstehung der Ursprachen der großen Sprachstämme, also indoeuropäisch, wozu Schweizerdeutsch gehört, ja, und auch Sanskrit und Englisch und Französisch. Die Ursprache sei entstanden vor 23.000 und 4.000 vor Christus. Von 23.000 bis 4.000 vor Christus. Also mit anderen Worten, nach evolutionistischen Maßstäben ist das ja eigentlich zeitlich ein Nichts. Ja, die Entstehung der modernen, also der wirklich menschlichen Sprachen, so muss ich sagen. Und also die großen Sprachstämme werden da angesiedelt, 23.000 bis 4.000, aber jetzt innerhalb von allen Sprachstämmen sagt man, der Ursprung der indoeuropäischen Sprachen vor etwa 7.000 bis 8.000 vor Christus. Das ist ja ein Nichts nach evolutionistischen Maßstäben. Nun, wir haben die eine Seite gehört und jetzt fragen wir uns, was sagt die Bibel dazu? Hier sehen wir einen Bibeltext aus der hebräischen Bibel, der gerade etwas zu sagen hat zum Thema Sprache. Wir wollen einfach wissen, was sagt die Bibel, ohne jetzt da groß zu beurteilen. Laut dem Bericht der Genesis, das ist das erste Buch Mose, das erste Buch der Bibel, erschuf Gott den ersten Menschen Adam mit einer von Anfang an voll funktionierenden Kommunikationsfähigkeit. Ich lese vor. Genesis, 1. Mose, 2, Verse 16 und 17, wo berichtet wird, wie Gott mit Adam gleich nach seiner Erschaffung einen Bund geschlossen hat. Nicht wahr? Jetzt geht es nicht darum, ob Sie das jetzt glauben oder nicht. Es geht uns einfach um die Frage, was sagt die Bibel über die Entstehung der Sprachen? Nicht wahr? Ich zitiere, und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Also nach der Bibel, können wir in der Sprache von heute sagen, funktionierte das Wernicke-Zentrum, Sprachverständnis, gerade vom Tag der Erschaffung an. Das heißt also, die Software wurde erschaffen und auch gleich die Software. Und er konnte Gottes Sprechen verstehen. Sprachverständnis von Anfang an. Nun, gemäß Genesis 2, 23 war Adam von seiner Entstehung an auch fähig, sich durch eine artikulierte Sprache aktiv auszudrücken. Nach der Erschaffung Evas durch eine Art Cloning, also einer Rippe, artikulierte sich Adam in einem romantischen Sprachakt. Er sah seine Frau zum ersten Mal. Die Bibel sagt, da sagte der Mensch, dieser ist endlich Gebein von meinem Gebein. Soti hapam, etze merzamai, uvasame mi besari, und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also da haben wir nicht nur Sprachverständnis, sondern hier haben wir Sprachproduktionsfähigkeit von Anfang an. Broca funktioniert. Schon Software drauf. Und dann sehen wir noch einen weiteren Punkt. Die Bibel sagt, die Fähigkeit zur Neubildung von Wörtern war auch von Anfang an da. Aus Genesis 2, 19 bis 20 geht ebenso hervor, dass Adam vom Tag seiner Erschaffung an in der Lage war, neue Wörter zu erfinden und somit sein Vokabular durch sogenannte Neologismen. Also Computer, als das zum ersten Mal aufkam, das war ein Neologismus, ein neues Wort. Durch Neologismen zu erweitern und zu bereichern. Der Herrgott hatte ja aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Und so brachte er sie nun zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. und wie irgendein Mensch ein lebendes Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Also, ein solcher Biologe ist ja fantastisch. Der musste also die Tiere beobachten und aus ihrem Wesen, aus ihrer Erscheinung einen Namen ableiten. Und er hat neue Wörter erfunden, ja? Um den Raben so zu nennen und den Leviathan so zu nennen und den Bären so zu nennen. Er musste also Wörter neu erfinden. Und das macht klar, der Mensch ist kreativ veranlagt nach der Bibel im Bereich der Sprachen. Er kann dieses System, dieses Codesystem, beliebig mit neuen Wörtern erweitern. Und dann noch etwas. Die Fähigkeit zur Poesie, das ist Kreativität in der Syntax. Also, Adam hat nämlich nach Genesis 2, wie wir das gerade gesehen haben, seine Frau zum ersten Mal gesehen und er hat sie gerade beschrieben. Sotapam, Ezemerzamai, hat er gedichtet. Das ist nämlich nicht Prosa, so wie man normalerweise spricht, sondern das ist im hebräischen Text ein Gedicht. Das erste Gedicht der Menschheit nach der Bibel. Und da hat er also kreativ gearbeitet mit der Syntax. Wenn wir ein Gedicht machen, zum Beispiel Luther hat das Lied gedichtet, ein feste Burg ist unser Gott. Ja, so sprechen wir normalerweise nicht. Wir würden sagen, Gott ist für uns eine feste Burg. Aber da merkt man, da gibt es einen Sprachrhythmus und man kann dadurch die Syntax verändern gegenüber dem normalen Sprechen. Ein feste Burg, er sagt nicht eine feste Burg, da geht es nicht auf. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja, und das hat Adam von Anfang an gekonnt. Kreativ mit der Syntax umgehen. Aber es gibt noch mehr. Nach der Bibel gab es ab da eine Ursprache. Bis zur Sintflut und darüber hinaus. Und dann kam die Geschichte mit dem Turmbau von Babel, wo nach der Bibel die ganze Menschheit noch zusammen war, bevor sie dann die Völkerwanderung antrat. Ich lese aus Genesis 11. Und die ganze Erde hatte die gleiche Sprache und die gleichen Wörter. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear. Das ist die Bezeichnung für den heutigen Südirak. Und wohnten dort. Da sprachen sie einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Sie sprachen, auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Das war übrigens nicht ein Aussichtsturm, sondern das war, wie man hier auf dem Bild sieht, eine sogenannte Zikkurat. Ein Zikkurat, das ist ein Stufenturm, um Naturkräfte, wie zum Beispiel die Kraft des Mondgottes, zu verehren. Also, das war ein religiöser Turm, um nicht mehr den Schöpfer zu verehren, sondern angebliche Kräfte in der Natur. Sie wurden Esoteriker. Ja. Und sie wollten nicht zerstreut werden über die Erde, sie wollten zusammenbleiben. Globalisierung lässt grüßen, schon damals. Da fuhr der Herr herab, um die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschensöhne bauten. Darauf sprach der Herr, siehe, sie sind ein Volk. Sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Das heißt also, die Entwicklung wird jetzt rasant vorwärts gehen. Und die machen alles möglich. Ja. Aber dann lesen wir, auf, sagt Gott, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Da zerstreute sie der Herr von dort aus über die ganze Erde. So hörten sie auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel. Das heißt auf Hebräisch Verwirrung. Weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrt hatte. Und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Und es ist ja so, dass man die Menschheit in der modernen genetischen Untersuchung zurückführen kann auf, in der Mutterlinie, auf drei Mütter. Mit dem Typus L, M und N. Und man kann von da aus die ganze Menschheit ableiten. Und zwar genauso, wie man das auch in der Evolutionslehre sieht, nur zeitlich anders, wie die Menschheit sich schließlich über alle Kontinente ausgebreitet hat. Hier sieht man die Ausbreitung über eben diese genetischen Spuren. Und die Bibel sagt ja, nach der Sintflut, das waren drei Mütter, nämlich die Frauen von Sem, Ham und Japhet. Und von daher kommt die ganze Menschheit. Und die moderne Genetik kann das belegen. Also, was geschah beim Turmbau von Babel nach der Bibel? Gott erschuf neue Sprachen und gab sie den verschiedenen Sippen ein. Das heißt also, die Hardware blieb gleich, aber die alte Software wurde entfernt und überspielt mit einer neuen Software. Und wenn dann einer Sumerisch sprach, konnte er den anderen nicht mehr verstehen, der Hebräisch redete. Und darum haben sie gesehen, also Globalisierung, das geht nicht mehr. Tschüss. Also sie haben nicht Tschüss gesagt, ja, aber also, das soll das bedeuten. Und haben sich zerstreut. Ja, jetzt haben wir beide Standpunkte. Und jetzt kommt die Frage, woher kommen die mehr als 7000 menschlichen Sprachen der Welt? Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ja keine Zeitmaschinen. Wir können nicht zurückgehen und schauen, ob Jared Diamond recht hatte mit diesen gutturalen Lauten vor 4 Millionen Jahren und so weiter. Und wir können aber auch nicht zurückgehen in die Zeit von dem Turmbau von Babel, um nachzuschauen. Was machen wir da? Das ist echt, echt ein Problem der Wissenschaft. In der Wissenschaft, wenn es geht um Dinge, die man direkt beobachten kann und beliebig im Experiment wiederholen kann, da kann man wirklich Fakten aufbauen, empirisch. Und das ist auch der Grund, warum Evolutionisten und Kreationisten miteinander keine Probleme haben, wenn es geht um empirische Wissenschaft. Da stimmen Sie völlig auch mit der Bibel überein. Es gibt keine empirischen wissenschaftlichen Dinge aus Chemie, Physik, die mit der Bibel kollidiert. Ja, das geht zusammen. Aber sobald es geht um Dinge in der Vergangenheit, warum? Weil dann die Spekulation reinkommt. Ja? Und man behauptet, damals waren es Einwortsätze, dann zwei Wortsätze. Also Einwortsätze ist kein Satz, sondern eben Einwortsprache, Zweiwortsprache und dann Sätze. Ja? Aber es gibt in der Wissenschaft eine Möglichkeit, wie man das etwas überbrücken kann. Und das ist die Methode der Deduktion. Das klingt jetzt wieder so kompliziert für manche, die sich nicht damit beschäftigt haben. Aber zuerst klingt das ganz kompliziert und dann wird es ganz einfach mit den Beispielen. Wir haben eine Hypothese, also eine Behauptung. Zum Beispiel Jared Diamond sagt, die Sprache ist so entstanden. Das ist eine Hypothese. Jetzt können wir nicht zurückgehen und schauen, stimmt das? Aber wir können aus dieser Hypothese eine Ableitung machen. Das ist eine Deduktion. Wir können durch Ableitung einen bestimmten Sachverhalt voraussagen, und zwar einen, den wir nachprüfen können, durch direkte Prüfung. Darum ist dann wichtig, gibt es eine Prüfung, und da wird eben durch Beobachtung im Experiment wird diese Ableitung angeschaut, und dann kann man entweder die Hypothese, die Theorie, bestätigen oder widerlegen. Jetzt ein Beispiel, dann wird es immer klar. Also vom Standpunkt der Evolution, vom Standpunkt der Kreation nach der Bibel, der Schöpfung, können wir eine Aussage ableiten. Wenn ich so und so denke, wie müssten dann die ältesten Sprachen der Welt, die wir noch erforschen können, ausgesehen haben? Und das können wir nämlich. Zur Zeit von Darwin noch nicht. Das kam alles später. Aber heute können wir das. Und wir können also anhand der Dokumente, der Texte, Jahrtausende alte Texte, können wir überprüfen, ob diese Ableitung stimmt oder nicht. Und dadurch können wir dann die Hypothese bestätigen oder widerlegen. Aber wir könnten auch uns Folgendes überlegen. Wir machen aus jedem Standpunkt Ableitungen, Aussagen über die Sprachen der Eingeborenen. Und ich muss sagen, auch in der Zeit von Darwin wusste man noch nicht viel über die Sprachen der Indianer, die Sprachen der Afrikaner. Und ich kann Ihnen auch zeigen in meinem Buch, dass Evolutionisten damals sich überlegt haben, wie die eingeborenen Sprachen beschaffen sind. Und haben ganz bestimmte Rückschlüsse aus ihrer Theorie gezogen. Aber heute kennen wir so gut so viele Sprachen aus allen Kulturen, dass wir eben in der direkten Beobachtung im Experiment diese Aussagen überprüfen können. Und das führt uns dazu, dass wir bestätigen oder widerlegen können. Auch die Aussagen vom Standpunkt der Bibel aus. Und dann noch etwas Drittes. Wir könnten uns auch überlegen von jedem Standpunkt, wenn man eine Sprache über Jahrtausende verfolgen kann, anhand von Dokumenten, nicht Spekulation, Dokumenten, dann kann man sich sagen, wenn ich evolutionistisch denke, wie müsste die Sprachgeschichte aussehen? Wenn ich von der Bibel hier denke, wie müsste die Sprachgeschichte aussehen? Und das können wir heute. Wir können heute ganz viele Sprachen über Jahrtausende verfolgen und zeigen, wie die Entwicklung war. Und so können wir bestätigen oder widerlegen. Und jetzt die Sicht der Evolution. Da kam man eben zum Schluss, die ältesten Sprachen der Welt, die müssen primitiver sein als die modernen Sprachen. Klar, weil die Menschen ja noch nicht so weit entwickelt waren früher. Zweitens, die Sprachen von eingeborenen Stämmen, die auf einer niedrigen Zivilisationsstufe, zum Beispiel steinzeitmäßig leben, die müssen auch eine Sprache sprechen, die primitiver ist als die Sprachen der modernen Hochkulturen. USA, Russland, England, ich spreche jetzt nicht von der Schweiz. Und dann drittens, die, in der zeitlichen Entwicklung einer bestimmten Sprache, da müsste man eigentlich sehen, dass es ständig eine höhere Entwicklung gibt im Prinzip. Und zwar auf allen Ebenen des Sprachsystems. Ja, 1, 2, 3, wir kennen das. Und jetzt von der Bibel her müsste man ableiten, die ältesten Sprachen, die müssen hochstehend und komplex sein. Warum? Ja, weil die Bibel sagt, wenn Gott etwas erschafft, dann ist es gut. Sehr gut. Also müssen die ganz komplex sein. Also genau das Gegenteil. Wenn es geht um die Sprache von eingeborenen Stämmen, nun, das war relevant. Zum Beispiel ein englischer Missionar im 19. Jahrhundert, der war nicht der gleichen Meinung wie viele Gelehrte in England im 19. Jahrhundert, die dachten, die Indianer von Tierra del Fuego, Feuerland, dann der Südspitze von Südamerika. Das sind, wenn sie nicht das Zwischenglied sind zwischen Affen und Menschen, so sind sie nicht weit davon entfernt. Und er sagte, nein, das sind Menschen, die Gott in seinem Bild geschaffen hat. Ich gehe zu denen. Und er hat ihre Sprache gelernt und ein Wörterbuch erstellt, wollte die Bibel übersetzen. Ja, also er war überzeugt, diese Sprache ist nicht primitiv, sondern kann die Bibel übersetzen. Also nicht primitiv. Alle Sprachen sind ein Schöpfungswerk Gottes und darum müssen alle Völker eben Sprachen haben, die eigentlich Gottessprachen sind. Drittens, die zeitliche Entwicklung. Nun, da ist es ein bisschen komplizierter. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 20, dass eigentlich alles in der Natur dem Zerfall unterworfen ist. Und also vom Guten zum Schlechteren geht. Und so muss man von der Bibel her sagen, also im Lauf der Geschichte der Sprachen müssen wir damit rechnen, dass es Zerfallserscheinung gibt. Aber nicht überall. Denn der Mensch ist ja kreativ im Bereich der Wortbildung. Er kann neue Wörter und die Sprache ausbauen. Also gibt es gewisse Aufwärtsentwicklung durch die Kreativität, aber da, wo der Mensch nicht kreativ ist, Abwärtsentwicklung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das war ja in meiner Arbeit so entscheidend. Früher hat man gesagt, lassen wir das Thema mit den Sprachen. Man kommt eh nicht zum Ziel. Also eine französische Gelehrtenvereinigung hat sogar seinerzeit ein Verbot herausgegeben, man darf nicht mehr über Sprachursprung forschen, weil man sowieso zu keinem Ziel kommt. Unglaublich. Es ist geschehen. Und zwar gibt es ja eben Entwicklungen aufwärts und Entwicklungen abwärts. Und da habe ich gezeigt in meiner Arbeit, ja, aber wir müssen unterscheiden, wo der Mensch kreativ ist. Da gibt es Aufwärtsentwicklung und da, wo er nicht kreativ ist, Abwärtsentwicklung. Wir haben eben gesehen, vom Standpunkt der Bibel aus, drei Deduktionen, vom Standpunkt der Evolution aus, drei Deduktionen. Und jetzt gehen wir auf Weltreisen, um eben die Ableitungen, die Deduktionen zu überprüfen anhand von überprüfbaren Fakten. Wir gehen nach Indien. Die älteste bekannte durch Schriften überlieferte Sprache ist Sanskrit. Und unsere Kenntnis dieser Sprache geht zurück bis auf die Sprachstufe von etwa 1500 vor Christus. Also vor 3.500 Jahren. Und Sanskrit ist also die älteste bekannte indoeuropäische Sprache, zu der, ich wiederhole es und dann setzt es, auch Schweizerdeutsch und Englisch gehört. Aber eben, diese Sprache ist die komplexeste indoeuropäische Sprache, die wir überhaupt kennen. Und zwar, schauen wir uns mal die Hauptwörter an. Da gibt es 8 Kasus. Das sind die Fälle. Auf Deutsch, ich mache deutsche Beispiele, dann weiß man, wovon ich spreche. Das Haus, das ist Nominativ. Des Hauses, das ist Genitiv. Dem Hause, Dativ. Und das Haus klingt wieder gleich wie der Nominativ, das wäre dann aber der Akkusativ. Und dann ist es aber so, hier gibt es 8 Fälle. Noch 4 dazu. Und das nicht nur in der Einzahl, sondern auch in der Mehrzahl. Gut, wir können dann auch sagen, die Häuser. Ja, das ist Nominativ Plural. Der Häuser. Ja, und da gibt es also 8 Fälle Einzahl, 8 Fälle Mehrzahl. Und es gibt noch spezielle Formen für den Dual. Also für Dinge, die zweimal vorkommen. Zum Beispiel 2 Augen, ja. Aber da gibt es eine spezielle Form. Und was meistens interessant ist in der Sprachwissenschaft, das sind die Verben, die Tätigkeitswörter. Im vedischen Sanskrit gibt es circa 600 Verbalformen. Im Deutschen, ich gehe, du gehst. Nicht gleich, man kann nicht sagen, du gehe, ja, sondern du gehst und er geht. Ja, wir haben ganz bestimmte Wortteile, die ausdrücken, ob das jetzt eben die dritte Person ist, er geht, oder die zweite Person, du gehst. Ja, das sind keine Wörter. St ist kein Wort. Wenn ich jemanden frage, was heißt? Ja, ihr sagt doch manchmal auf Deutsch, du gehst. Ja, das heißt eben, das ist zweite Person. Aha. Ja, und da gibt es also 600 Verbalformen. Und jetzt ganz wichtig, auf Deutsch haben wir einen Trick. Wie sagt man in der Zukunft, wenn jemand eben nach Zürich geht, aber in der Zukunft, dann sagt man, ich werde gehen. Da hat man einen Trick, man hat da ein Wort, werde, und dann einfach die Grundform gehen, hängt man an, und dann bedeutet das die Zukunft. Nicht so in Sanskrit. Die haben auch eine Form, wie du gehst, er geht, aber auch für die Zukunft. Und auch für Vergangenheit. Und noch viel mehr. Also insgesamt 600 Formen. Ich erkläre etwas. Dieser Trick im Deutschen, wo man mit werden oder auch haben und sein. Ich bin gegangen. Ja, da sagt man, ich bin, Gegenwart, ich bin. Und dann einfach ein Partizip gegangen. Und das bedeutet dann eine gewisse Vergangenheit. Ja? Und da haben wir einfach den Trick, wir können das Wort sein oder haben verwenden. Nicht so im Sanskrit. Eine Form, und das nennt man, das sind synthetische Formen. Also da, wo es in einem Wort ausgedrückt ist. Ohne Umschreibung mit haben und sein und wollen und werden. 600 Verbalformen. Wie geht das? Ja, was haben wir am Schweizerdeutsch? Wie viele Formen haben wir? Man muss mal auszählen. So rund 20. Im Hochdeutschen rund 30. Im Französischen 40. 600! Oh. Ja, und schauen wir uns mal Griechisch an. Altgriechisch. Das ist die älteste Sprache, die wir noch kennen aus Europa. Ja, wir haben jetzt eben eine indische Sprache angeschaut, die gehört zu den indogermanischen Sprachen oder indoeuropäischen Sprachen. Aber die älteste Sprache jetzt nur von Europa, die wir noch kennen, das ist Griechisch. Aber es ist die komplexeste Sprache Europas. Hier hat man beim Hauptwort 5 Kasus, also 5 Fälle. Ja, geht noch. In Deutsch haben wir auch 4. Einzahl und Mehrzahl. Und beim Verb habe ich ausgezählt, man kommt auf etwa 450 Verbalformen. Und auch wieder, synthetische Formen, nicht mit dem Trick haben und sein und wollen und werden. Das ist schon noch speziell. In dieser Sprache ist das Neue Testament aufgeschrieben. Altgriechisch. Hier der erste Satz aus dem Johannesevangelium. En arche en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Im Anfang war das Wort, Jesus Christus. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, jetzt verlassen wir Indoeuropäisch und schauen uns überhaupt die älteste Sprache, die man noch mit Dokumenten greifen kann. Und das ist Sumerisch. In der allgemeinen Geschichtsschreibung sagt man, die ältesten Dokumente seien um 3100 vor Christus. Ich sehe das mit der Datierung ein bisschen anders, aber das macht nicht viel aus. Aber die Größenordnung haben wir auf jeden Fall. Das ist die älteste Sprache der Welt, die wir noch kennen. Jetzt ein paar Dinge zum sumerischen Kasussystem. Fälle beim Hauptwort. Ja? Und jetzt gehe ich das ein bisschen schnell durch. Und Sie müssen nicht alles verstehen. Aber wichtig ist, am Schluss muss man merken, das ist ziemlich heiß.
was da abgeht. Also es gibt hier den Nominativus Absolutus. Der hat keine zusätzliche Endung. Zum Beispiel, wenn man einfach Berg sagen will, sagt man auf Sumerisch Kur. Aber dann kennen die nicht einfach nur Genitiv, Dativ und Akkusativ, wie wir auf Deutsch, sondern die kennen den Agentiv. Den erkennt man am Suffix, das bedeutet, etwas wird angehängt. Ein Morphem, wie bei Fische, das E. Das wird angehängt, aber dann drückt das aus, dass dieses Wort ist das Subjekt im Satz, das dann eben verbunden wird mit einem Verb. Also wenn zum Beispiel der König, Lugal, der König regiert, dann muss man sagen, Lugale regiert. Dann gibt es ein Genitiv, das überrascht uns nicht, und weiter den Dativ, auch überrascht uns auch nicht, aber es gibt den Lokativ. Da wird ausgedrückt, wo etwas ist. Zum Beispiel, er heißt im Haus. E heißt auf Sumerisch Haus. Aber er, das heißt im Haus. Also wenn ein Sumerer, ein alter Sumerer, einen Blumenstock aufstellte da im Wohnzimmer, dann muss man sagen, er im Haus. Dann gibt es aber den Lokativ-Terminativ der unmittelbaren Nähe. Auch diese Fallform hat den Anhängsel E. Zum Beispiel Kai, das heißt dann neben der Tür. Also wenn der alte Sumer jetzt den Blumenstock aus dem Wohnzimmer rausnimmt und neben die Tür stellt, dann muss man eben sagen Kai, neben der Tür. Dann gibt es einen Terminativ, in dem man einfach Sche, aber das ist kein Wort, sondern es ist wie das E bei Fische, Sche anhängt, Esche oder Esch, da wird eine Richtung ausgedrückt. Zum Beispiel Ansche heißt zum Himmel. Also wenn der Sumer jetzt diesen Blumenstock nimmt und ihn nicht mehr will, wirft ihn hoch zum Himmel, dann sagt er Ansche. Aber jetzt schauen wir uns das Verb an. Da haben wir ein System, das besitzt eine überaus komplexe und extrem komplizierte Struktur. Da werden Ketten gebildet. Und so können schließlich durch diese Formen ausgedrückt werden Aspekte, zum Beispiel ob die Handlung gesehen wird als ein Punkt. Also er haute den Baum um. Aber man kann auch durativ ausdrücken, er war am Umhauen des Baumes. Ja? Das drückt den Durativ aus. Da haben wir eine besondere Form. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, beim Verb auszudrücken die Intensität, die Richtung, die Beziehung, die Relation, die Objektsbeziehung der Handlung, alles durch so kleine Wortteile, nicht Wörter, die man anhängt. Und diese Kettenbildung, die geschieht nach ganz streng festgelegten grammatikalischen Regeln. Und so können Tausende von verschiedenen Verbwahlformen gebildet werden. Viel Freude beim Lernen, wer Sumerisch lernen will. Dann schauen wir uns Altägyptisch an. In der Geschichtsschreibung wird allgemein gesagt, die ältesten Inschriften 2700 vor Christus. Nun, beim Nomen, da gibt es zwei Geschlechter. Maskulinum, Femininum, haben wir auf Deutsch auch, ja? Dass man unterscheiden kann, der Arzt, die Ärztin, ja? Das haben die auch. Und dann haben sie, aber im Englischen haben wir es nicht. Da muss ich noch sagen. Ja? Dort. Ja, hat man keine spezielle Form. Jetzt gibt es da aber drei Numeri, das heißt Singular, Einzahl, wie wir, das Haus, und Plural, aber auch Dual, für Dinge, die paarweise auftreten. Also zum Beispiel die beiden Augen, die beiden Ohren. Und beim Verbalsystem, da gibt es über 200 Formen. Aber es ist doch ein deutlicher Unterschied zu modernem Französisch mit 40 Formen, ja? Und Hochdeutsch mit 30 Formen. Und in den Konjugationen, ich gehe, du gehst, ihr geht, da unterscheiden wir ja 6 Personen. Ja? Ich, du, er, wir, ihr, sie. Einzahl, Mehrzahl. Aber da unterscheidet man 8 Personen. Wie geht das? Ganz einfach. Bei der zweiten Person, also du gehst, gibt es eine Form für, wenn man einen Mann anspricht und eine Form, wenn man eine Frau anspricht. Und dritte Person auch. Also nicht, indem man einfach sagt, du, ja, und oder er und ein sie, dort kann man ja auch unterscheiden. Nein, das Wort selber geht. Unterscheidung der Geschlechter. Und so gibt es dann eben diese 8 Personen. Und diese Sprache ist komplex. Ich habe hier eine Grammatik mitgebracht. Das ist die Tübinger Einführung in die klassische ägyptische Sprache und Schrift von Wolfgang Schenkel. Und dann sieht man, Handlungen können mit Zeitbezug, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ausgedrückt werden oder auch ohne Zeitbezug. Da kann man einfach ganz philosophisch über das Gehen an sich sprechen. Ja? Und dann, da ist nur die Handlung als solche wichtig. Und weiter, es werden dann verschiedene Diathesen unterschieden, also aktiv. Im Deutschen wäre das ich wasche. Passiv, ich werde gewaschen. Und kausativ, das ist ich veranlasse, dass er wäscht. Ja, wenn zum Beispiel die Mutter den kleinen Jungen dazu bringen muss, dann braucht man den Kausativ. Aber eben, das sind alles spezielle Formen. Nicht wie wir im Deutschen, ich werde gewaschen, oder? Das einfach mit werden umschreibt. Sondern die haben Formen. Und da kann man auch die Aspekte ausdrücken, ob die Handlung beschrieben wird als im Verlauf oder als Punkt, so ein Akt, der vollzogen wird, oder sogar resultativ. Das ist eine Handlung in der Vergangenheit, deren Resultat aber anhält bis heute. Das gibt es auch im Griechischen. Ganz wichtig im Neuen Testament. Christos egegertai. Das ist der Resultativ. Das heißt, Christus ist auferstanden und jetzt lebt er. Nicht einfach Christus ist auferstanden, mal vor 2000 Jahren, sondern Christos egegertai heißt, er ist auferstanden und jetzt lebt er. Das könnte man also auf Altägyptisch hätte man sehr gut übersetzen können. Und da kann man auch ausdrücken, vor, gleich, nach Zeitigkeit, ohne großen Aufwand. Ja, jetzt mache ich ein bisschen schneller. Ich habe vor kurzem diesen Vortrag gehalten über Zoom. Und der ganze Vortrag ging 40 Minuten. Ja, aber ich glaube, jetzt sieht es doch vor, ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Es war dann wirklich schon ruckzuck. Altbabylonisch, akkadisch. Hier habe ich eine Grammatik mitgenommen. Wer will, kann nachher reinschauen und sehen, wie man sich da aufhalten kann. Zum Nomen, da gibt es Einzahl, Mehrzahl, auch den Dual, jetzt weiß man, was das ist. 2 Ohren, 2 Augen. 5 Kasus, aber dann gibt es noch den Status Rectus und Status Absolutus, erkläre ich nicht. Es reicht, wenn man weiß, es ist ziemlich kompliziert. Und beim Verb, gegen 1000 Formen. Aber ohne Pronominalobjekte, die man auch noch anhängen kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, ein Wort, Atrudakushu, das heißt, ich sandte ihn zu dir. Aber es sind nicht einfach Wörter zusammengeschrieben, sondern das sind Wortteile, ja? Wie du gehst. Atrudakushu. Und wenn man das noch dazu rechnen würde, das habe ich nicht so mit ausgezählt, dann gäbe es mehrere tausend Formen. Wir kommen zu einem ersten Ergebnis. Die Bibel sagt, die ältesten Sprachen müssen hochstehend sein. Die Evolution sagte, die müssen primitiv sein. Falsch. Die Aussage der Bibel, die Ableitung von der Aussage der Bibel ist richtig. Wir haben noch weitere Untersuchungen. Jetzt gehen wir wieder auf Weltreise, aber wirklich diesmal, nicht nur bis nach Indien, sondern nach Südamerika. Wir stellen uns vor, wir wären vor langer, langer Zeit so unter den ersten Linguisten, Sprachwissenschaftler gewesen, die zu den Quechua-Indianern gehen in Peru, Ecuador, Bolivien. Und jetzt nehmen wir unser Notizbüchlein und schreiben uns mal so ein erstes Wort auf, das uns ein Indianer vorsagt. Ruvanaya Shaskasnikichemantaka. Das ist ein Wort mit 32 Buchstaben, die wir dazu brauchen. Aber es wird schon noch einige Zeit gehen, bis wir herausfinden, dass dieses eine Wort aus 8 verschiedenen grammatikalischen Teilen besteht, die ganz in festgelegter Reihenfolge erscheinen müssen. Und die Übersetzung heißt, was die kontinuierliche Erfüllung der künftigen Arbeiten betrifft. Und in dieser Sprache gibt es etwa 50.000 Verbformen durch Rekombination der Morpheme. Fantastisch, ja? Also, ja, da haben wir schon so eine gewisse Wunderung, wenn man mit den Quechua-Indianern zusammen ist. Ja? Ich war mit ihnen zusammen in Bolivien, die sind dann Vorträge gekommen und da habe ich mich natürlich, ich interessiere mich für alle, aber für diese Indianer haben mich schon besonders interessiert. Und ich sage wirklich Indianer, ja? Andere würden das nicht mehr so sagen, aber das ist für mich kein verächtlicher Ausdruck, sondern wir sind doch als Kinder aufgewachsen und jeder war stolz, wenn er etwas mit Indianern zu tun hat. Ja, und wenn man die Sprache anschaut, wow, also man muss schon aufpassen, dass man nicht dann irgendwie Komplexe kriegt. Als Schweizer meine ich jetzt. Die Aymara-Indianer. Auch Peru, Bolivien, die haben ein Verbalsystem mit circa 100.000 Formen. Wie ist das möglich? Wie kann man das lernen? Geh dorthin, bevor du 10 bist. Und der Dietrich öffnet das. Das Verbalsystem in der Sprache der Aymara ist überaus erstaunlich. Beim Verbum handelt es sich zunächst um eine Wortwurzel, an die, je nachdem eine Serie von 23 Suffixen, das sind eben Anhängsel, keine Wörter, angehängt werden können, also wie du gehst. Ja? Mit Hilfe dieser Suffixe kann man zum Beispiel Verursachung, Richtung, Art und Weise, Bedingung, Zahl, Situation, Negation, Größe, Aspekt, Zeit, Subjekt, Intensität etc. zum Ausdruck bringen. Ein Beispiel, sehen wir das Beste. Avistaya Nivaya Rapipia Emava. Das ist ein Wort. Übersetzung? Das schreiben wir uns ins Notizbüchlein. Ich veranlasse, dass er durch dich benachrichtigt wird, wenn ich hierher komme. Wie ist das möglich? Nun, wir müssen Folgendes wissen. Der Anfang, Avist, das ist die Verbalwurzel. Wie bei gehen, geh. Die Verbalwurzel. Da wird angehängt gehen. Also gehen. Und dann gehst. Avist ist eine Verbalwurzel und bezeichnet die Handlung benachrichtigen. Und dann hängt man aber an te a. Das drückt aus, dass die Handlung momentan, das heißt punktuell gesehen wird, nicht als etwas im Verlauf. Im Englischen ein Beispiel. I was reading when the telephone rang. I was reading, also ich war am Lesen, das ist der Verlauf. Der wird einfach umschrieben mit was. Man hat keine Form dafür, aber es wird umschrieben. I was reading when the telephone rang. Das ist an einem bestimmten Punkt, setzt das Läuten des Telefons ein. Also, ta drückt aus, das ist punktuell. Wie beim Telefon. Und dann, ja. Ist ein Kausativmorphem und drückt hier aus, dass das Subjekt Ich die Handlung durch einen anderen ausführen lässt. Oder veranlassen. Kausativ heißt veranlassen. Im Deutschen ist dies durch das Verb veranlassen umschrieben worden. Ich veranlasse, dass er benachrichtigt wird. Ni, avistaya, ni bedeutet gegen den Ort hin, wo der Satz gesprochen wird. Aber das haben wir hier bei der Übersetzung weggelassen. Beziehungsweise doch hierher, doch haben wir es schon drin. Aber dann haben wir noch ni vaya. Das vaya bedeutet auf dem Weg. Und das haben wir dann im Deutschen umschrieben mit wenn ich hierher komme, umschrieben. Aber es geht da weiter. Dann kommt Rabbi. Das ist ein Benefaktiv. Das heißt, ein Teil, der ausdrückt, dass die Handlung zum Guten, Bene, zum Guten einer anderen Person gemacht wird. Zugunsten einer anderen geschieht. Und das ist hier in der Übersetzung jetzt eben nicht wiedergegeben worden, weil es zu umständlich wäre. Aber dann haben wir noch den Anhängsel Pia, drückt aus, dass mehrere Personen an der Handlung beteiligt sind. Und so, die sprechen so. Also, wie soll man das lernen? Aber ich muss sagen, es hat kaum Leute gegeben in der vergangenen Geschichte aus Europa, die eine Indianersprache einfach so durch Zuhören lernen konnten. Das geht praktisch nicht. Dann haben wir noch E, das bezeichnet erste Person Singular im Futur. Und dann Ma ist eine Kombination der Pronomen Ich und Du zusammengesetzt. Und Wa drückt die Intensität der Handlung aus. Das haben wir jetzt da nicht übersetzt. Das ist zu umständlich. Aber es wird deutlich, ist also ziemlich beeindruckend, ja? Würde ich sagen. Jetzt gehen wir aber zu den Winto-Indianern in Kalifornien. Das sind so die typischen Indianern, die man als Kind kannte aus den Büchern von Karl May. Mit Old Shatterhand und Winnetou und so. Das sind dieser Typ von Indianer. Das Verb dort besitzt unter anderem spezielle Formen, um folgende Aussagekategorien zu unterscheiden. Die Aussage ist eine Übernahme vom Hörensagen. Zweitens, die Aussage, wieder andere Form, ist das Resultat persönlicher Beobachtung. Und drittens, die Aussage ist das Resultat einer logischen Schlussfolgerung. Und hier werden zudem drei verschiedene Grade von Plausibilität unterschieden. Also der Winto-Indianer muss sich immer überlegen, wie plausibel ist das, was ich jetzt da sage. Aber das Grandiose ist, wenn man da als Linguist zu denen gegangen wäre, da in der Anfangszeit der Kontakte, und dann hätte man gemerkt, jetzt hat doch der das gesagt, und jetzt sagt er das Gleiche, aber er sagt es anders. Warum hat er da etwas anderes drin? Er hat das gehört von jemandem. Ja, er hat das selber beobachtet. Aha, ist nicht das Gleiche. Und wenn der Linguist dann das herausarbeitet und eine Grammatik schreibt, und dann sagt er den Indianern, das ist ja unglaublich, was ihr da habt. Und dann sagt er, aha, ich wusste gar nicht, dass wir das haben. Die wissen Dinge, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie wissen. Das ist fantastisch. Die wird gar nicht bewusst gemacht. Die Babys haben gelernt und sind kleine Mädchen und Jungs geworden. Und die haben so gesprochen. Aber wenn unsere Journalisten so sprechen würden, oder die in WhatsApp da neue Erkenntnisse vermitteln, ja? Jedes Mal, das ist vom Hörensagen. Das habe ich überprüft, persönlich beobachtet. Und ich möchte noch sagen, das ist nicht ganz einleuchtend, aber ich sage es trotzdem. Oder es ist fantastisch. Wenn unsere Zeitungen so geschrieben würden, das würde viele Probleme lösen von vornherein. Und auch gewisse Eheprobleme. Ja. Es ist einfach grandios. Aber es wird noch grandioser. Die Tatsache, dass viele eingeborenen Sprachen eine so extrem komplizierte und für die Linguistik, für die Sprachwissenschaft überaus schwer zu entschlüsselnde Struktur aufweisen, das wurde von den Amerikanern benutzt für strategische Zwecke. Und zwar im Ersten Weltkrieg hat man Comanche-Indianer eingesetzt. Bei der Übermittlung. Da hat einer auf Englisch etwas übertragen wollen, hat es gesagt, und der Comanche neben ihm übersetzt das in eine Sprache, übermittelt, und in der Übermittlung wird das auf Comanche gehört, und dort ist ein Comanche-Indianer, der übersetzt wieder auf Englisch. Und das wurde nie geknackt. im ganzen Ersten Weltkrieg. Das ist ganz, weil die Sprache ist so kompliziert, das können nicht Leute einfach so lernen. Und so hat man das also so eingesetzt. Das ist jetzt so ein Comanche Code Talker gewesen. Charles Chibiti. Pah, das war von Bedeutung. Ja, und dann auch im Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner das so wieder gemacht. Und zwar haben sie da Comanche, aber auch Chopewa, Hopi, Navajo, Indianer erfolgreich eingesetzt. Und wurde nie geknackt. Das ist fantastisch, ja? Also wenn mal WhatsApp wirklich abhört, dann müsste man halt beginnen mit Navajo. Jetzt gehen wir noch nach Afrika und schauen uns da die Bantu-Sprachen an. Eine große, umfassende Gruppe von Sprachen. Und da gibt es bei den Hauptwörtern bis zu 20 Klassen. Wir haben im Deutschen der, die, das. Also männlich, weiblich, sächlich. Das sind drei Kategorien. Und das hat nicht immer etwas zu tun mit dem biologischen Geschlecht. Nicht wahr? Wir sagen zum Beispiel das Fräulein. Aber es ist biologisch weiblich, aber das Genus, man sagt im Englischen Gender, ist sächlich. Aber man weiß genau den Unterschied zwischen biologischem Geschlecht und Gender. Das muss man gut lernen. Ja, dann versteht man auch die heutige Zeit besser. Ja, viele Leute sind überfordert, die wissen nicht, was ist Gender, was ist Sex? Und das muss man ja mal erklären. Und dann wird das klar. Aber hier ist es eben komplizierter, die haben bis zu 20 verschiedene Klassen. Das sind nicht 20 verschiedene Geschlechter, aber 20 verschiedene Klassen. Und das Verbalsystem ist äußerst komplex und differenziert. Also, viel Freude wünsche ich meiner zweitältesten Tochter, wenn sie dann diese afrikanischen Sprachen auch noch vorhat. Sie verheiratet sich mit einem Arzt aus Kongo. Also, jetzt kann sie lernen. Und jetzt erkläre ich mal, wie das geht mit den Klassen. Zum Beispiel ein Wort, Sache. Hier aus dem Ilamba in Tansania. Kento heißt Sache. Aber die Vorsilbe Ke macht klar, dass es eben zur Klasse der Ke-Dinge gehört. Und dann ist es so, in einem Satz muss das ständig angepasst werden. Man kennt das vom Französischen. Da muss alles accordé sein. Man muss sich erinnern an die Grammatik. Und da sind doch die in den Aufsätzen ständig die Fehler angestrichen worden, wo das Akkordé nicht ganz korrekt war. Ja, aber da ist es noch viel schlimmer. Also wenn man sagt, Kento, seine große Sache ist größer als ein Haus, sagt man, Kento kia koe ke kolu, ke moe kia mekela, enomba. Alles muss sich dem Kento anpassen. Jetzt ein anderes Wort. Der Satz, sein großes Wort, also nicht seine große Sache, sondern sein großes Wort, ist größer als ein Bogen. Damit sagen die Afrikaner, ist stärker als ein Pfeilbogen. Das wird man so sagen. Da heißt das Wort Sache nicht mehr Kento, sondern das Wort sagt Lokani. Und dann heißen die Wörter, die genau gleich sind im Satz, plötzlich anders. Also sein ist dann Loakoe. Vorher war es doch Kiakoe. Ja, klar, weil das eben zur Klasse von, im Satz zu Kento passen muss. Lokani, Loakoe, Lokolu, Lomoe, Loaokela, Onta. Ja, muss man ein bisschen üben. Bis man das checkt. Jetzt kann man ganz allgemein sagen. Die Erforschung der eingeborenen Sprachen in aller Welt hat ergeben, es gibt keine primitiven Sprachen. Man hat nie eine primitive Sprache gefunden. Und eine zweite Erkenntnis, zwischen dem Niveau einer Kultur, ob jetzt Leute leben wie Steinzeit, zwischen dem Niveau einer Kultur und dem Niveau der Sprachstruktur besteht kein Zusammenhang. Woher kommt das bitte? Woher kommen diese 100.000 Formen? Das Ergebnis der zweiten Untersuchung ist klar. Die Bibel sagt, die angeborenen Sprachen sind nicht primitiv. Die Evolution, die angeborenen Sprachen sind primitiv. Und ich kann das zeigen, also wirklich in der Literatur. Das hat man im 19. Jahrhundert noch geglaubt, dass Afrikaner so eine ganz primitive Vorstufe haben von Sprache. Einer schreibt, das ist so wie der Frosch quasi auf einer Stufe, aber noch nicht der Mensch quasi. Auch für die Sprache. Total rassistisch, nicht wahr? Das ist rassistisch. Aber eben, man muss sagen, das ist alles Schnee von gestern. Weil heute sind so viele Sprachen aus allen möglichen Kulturen bekannt geworden. Aber erst speziell im 20. Jahrhundert. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Gas geben mit Sprachgeschichte. Im Verlauf einer bestimmten Sprache, wie sieht das aus? Also nach den üblichen Datierungen könnte man also ägyptisch die Inschriften verfolgen über 5000 Jahre. Nämlich bis ins 20. Jahrhundert. Die lokale Sprache in Ägypten, die zurückgeht auf die Sprache der alten Ägypter mit den Pyramiden, die wurde noch gesprochen, koptisch, bis ins 20. Jahrhundert. Und darum können wir die Entwicklung so über Jahrtausende verfolgen. Wir können das auch bei Akkadisch über 2600 Jahren verfolgen. Kanaanäisch, dazu gehört Hebräisch als Dialekt, das können wir auch verfolgen über 3500 Jahre hinweg. Arabisch über 2500 Jahre hinweg. Und wir sehen, was da geschehen ist. Ganz konkret. Bei den indoeuropäischen Sprachen können wir die indoarischen Sprachen, die also verwandt sind mit Sanskrit, können wir verfolgen bis über 3500 Jahre hinweg. Griechisch können wir verfolgen bis zum Neugriechischen, 3400 Jahre. Latein und die romanischen Sprachen als Nachfahren können wir über 2700 Jahre verfolgen. Hier sieht man die älteste Inschrift oder eine der ältesten Inschriften auf Lateinisch. Englisch kann man über 1300 Jahre verfolgen mit Dokumenten. Deutsch über 1300 Jahre. Ja, so seit dem Nibelungenlied. Ja, aber was sehen wir? Im Ägyptischen ständiger Zerfall der Formen. Die Formen werden abgeschliffen und fallen weg. Nicht, weil man eine einfache Sprache möchte, sondern weil man zu faul ist. Ja, dann wird das abgeschliffen. Akkadisch, ständiger Formenzerfall. Und zum Beispiel in der Zeit von Nebukadnezar, 600 vor Christus, da sieht man, die Leute können die Fälle nicht mehr. Ob jetzt das eben Akkusativ, Genitiv, machen da Fehler in den Inschriften. Das ist so wie auf Deutsch, ja? Unser Geographielehrer damals auf dem Gymnasium, der hat gesagt, kennst du den Akkusativ auch? Wenn einer falsch gesprochen hat. Kennst du den Akkusativ? Kennst du den Akkusativ, ja? Aber eben, viele Schüler können die Formen nicht mehr richtig anwenden und sprechen falsch. Wissen auch nicht mehr, wann braucht man den Genitiv. Wegen deines Zuvorkommens. Wegen verlangt da den Genitiv, ja? Nicht wegen dem Zuvorkommen, ja? Sondern wegen des Zuvorkommens. Ja, und da fallen die Formen immer mehr weg, 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 weg. Ägyptisch. Akkadisch, Kananäisch, Aramäisch. Hier habe ich eine aramäische Grammatik mitgebracht. Steter Formenzerfall. Ich habe noch Altaramäisch gelernt, also die Sprache von 600 vor Christus. Und später fallen die Formen weg. Arabisch, steter Formenzerfall. Ja, also früher haben wir noch gesagt, Rajul, Rajulu, ja, für der Mann. Al-Rajulu. Aber heute, meine Tochter würde nur sagen, Rajul sagt man, nicht Rajulu. Und nicht Rajuli, Rajula, das ist der Akkusativ. Rajuli, der Genitiv. Das sagt man nicht, das sagt man nicht so. Höchstens, wenn jemand eine ganz schöne arabische Rede halten will, kann es sein, dass er diese Formen noch benutzt. Aber die normalen Leute ist das nicht mehr so. Es fällt alles weg. Überall Zerfall, Formenzerfall. Griechisch, stetiger Prozess des Formenzerfalls. Indoarisch, also von Sanskrit bis zum heutigen gesprochenen Hindi. Boah, das ist unglaublich. Hindi ist einfach im Vergleich zu Sanskrit. Jetzt noch ein bisschen greifbar. Ich mag mich erinnern, auf dem Gymnasium, ein Teenager, ich musste 6 Jahre Latein lernen. Gut, habe ich mir selber angebrockt. Und dann haben wir gelernt, man sagt amicus, der Freund, amici, des Freundes, amico, dem Freund, man muss nicht sagen dem, ja, man sagt einfach amico. Amicum, den Freund, amice, o Freund. Und amico, durch den Freund. Und dann Plural, die Freunde, amici, der Freunde, amicorum, amicis, amicis, amicos, amici, amicis. Langes I, Ablativ. Davon mit Fall. Ja, und was ist davon geblieben im Französischen? Ami. Und jetzt der Rest? Genitiv? Gibt's hier nicht. Dativ? Alles weg. Mehrzahl? In der Schriftsprache sehen wir noch einen Unterschied mit dem S, aber in der Aussprache. Ami? Ami? L'ami? Les amis? Und wie ist er italienisch? Amico. Und da haben wir noch ein Plural. Amici. Aber der Rest ist weg. Im Rumänischen gibt es noch mehr. Aber auch dort. Weg. Und wir mussten das Verb lernen. 170 Formen. Das ist schon nicht das gleiche wie beim Akkadisch lernen mit 1000 Formen. Das war schon noch ein anderes Unternehmen. Aber alle Passivformen zum Beispiel sind verloren gegangen. Ich werde gewaschen. Und so hat das Französische noch circa 40 Formen und der Rest wird mit avoir und être und so umschrieben. Weg. Aber keiner unserer Lehrer hat gesagt, ist schon komisch. Die alten Römer hatten noch eine solche Sprache mit all diesen Formen. Präzision im Ausdruck. Darum lernt man ja Latein. Weil es schärft die Klarheit des Verstandes und die Auffassungsgabe und die Ausdrucksgabe. Das ist so. Und auch das grammatische Denken wird enorm gefördert. Also ich bereue das nicht. Es gibt andere, die das bereuen, aber ja, ich bereue das nicht. Jetzt modern Englisch. Da sagt man Stone für Stein. Und in der Mehrzahl Stones. Ja, da gibt es keine Fälle. Aber das war natürlich anders im Altenglischen. Vor über 1000 Jahren. Stan. Stannes. Stane. Stan. Also Stein, des Steines, dem Steine, dem Stein. Den Stein. Und dann Plural. Stannes. Stane. Die Aussprache war ziemlich anders als heute. Also wirklich. Wie man denkt, ist eine andere Sprache. Aber es ist immer noch Englisch. Stana, Stanem, Stanas. Das ist Akkusativ für die Steine. Und auch beim Verb war das anders. Wir sagen, und das war ja so toll in der Schule. I help, you help, we help, you help, they help. Nur, ich habe ausgelassen. He helps. Das S muss man, darf man ja nicht vergessen. Ja? Also manchmal schält es mich fast, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, wenn dann jemand das S weglässt. Das gehört einfach dazu. Aber im Altenglischen war das. Ich helpe. Du hilfst. Das klingt ja fast wie Deutsch. Ja, natürlich, je weiter wir zurückgehen, desto näher kommen die verwandten Sprachen. He helpeth. We helpeth. Ye helpeth. He helpeth. Und wie war es im Althochdeutsch? Auch etwas mehr. Wir sagen Tag, Dativ Tag, Akkusativ Tag. Aber im Genitiv haben wir wenigstens noch des Tages, noch etwas angehängt. Aber im Althochdeutsch Tag, Tages, Tage. Ja, manche sprechen eben noch so. Tag, Tagu. Durch den Tag, mittels des Tages. Das ist der Instrumental. Und dann eben auch im Plural, Taga, Tago, Tagum, Taga.
gab es noch die verschiedenen Formen.
Und wir haben da einfach ganz viel verloren. Und beim Verb auch. Wir sagen, ich gebe, du gibst, er gibt. Das ist schon noch reich im Deutschen. Da haben wir wirklich verschiedene Formen. Aber im Althochdeutschen sagte man, gibu. Muss man nicht sagen, ich. Das war klar. Gibu heißt, ich gebe. Gibu. Gibis. Gibit. Er gibt. Gebames. Oh, das tönt ja fast wie Latein. Ja? Gebames. Ja, natürlich ist näher verwandt mit Latein. Gebet und gebend. Ja, das tönt ja wieder wie Lateinisch. Ja, natürlich ist eben früher mehr verwandt. Und dann noch etwas aus der Schweiz. Hier am Fuß der Eiger Nordwand. Böteli Deutsch. Das ist das Berndeutsch. Nicht irgendein Berndeutsch. Das ist Berndeutsch aus der Region Interlaken. Dabei Eiger, Mönch, Jungfrau. Im 19. Jahrhundert gab es noch ein Präteritum. I was heißt ich war. Er ging fort. Ich war. Manchmal Deutsche versuchen Schweizerdeutsch zu lernen und dann bringen sie Formen rein, die gibt's gar nicht. Ja? Brauchen Sie das Präteritum aus dem Deutschen, übersetzen das ins Schweizerdeutsch? Das geht nicht. Wir haben das Präteritum vollständig verloren. I was, das ist ja wie Englisch, I was. Aber das gibt's nicht mehr. Wir sagen nur noch, ich bin gegangen. Ja? Und das war da, ist alles verloren gegangen. Übrigens im Afrikaans, das klingt ja so wie Holländisch, ja? Im Holländisch kann man kann sprechen mit den Südafrikanern. Aber die haben auch alle Präteritumformen des Holländischen verloren. Wir kommen zum Schluss. Die Bibel hat recht. Es gibt Abwärtsentwicklung überall. Im Bereich, wo der Mensch nicht kreativ ist. Ja, niemand kommt auf die Idee, eine neue Form einzuführen im Deutschen, wo man das Durative ausdrückt. Ja, man könnte ja per Sprachbefehl, ja, wie LehrerInnen. Sprachbefehl, ja, dass man da eine Pause macht. Das soll ein Stern bedeuten. Aber jetzt würde man neue Formen bei den Verben einführen. Der Mensch ist dort nicht kreativ. Das machen die Menschen nicht. Aber wir haben die Bestätigung hier der biblischen Aussagen und die Evolution ist auch hier falsch. Und was ist die Konsequenz? In der Wissenschaft sagt man, wenn durch die Deduktion eine Hypothese widerlegt wird, dann muss man sie entsorgen. Und die passt, die hat sich bestätigt. Da muss man weiter forschen. Da geht's weiter. Und so müsste man also konsequenterweise die ganze Sprachevolutionsgeschichte müsste man entsorgen. Funktioniert nicht. Widerspricht weltweit und durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch den Fakten. Geht nicht. Woher haben wir die Sprache? Nun, die Bibel sagt, dass Gott, der Schöpfer, ein Gott ist, der spricht. Darum heißt es in Johannes 1, im Anfang war das Wort. Jesus Christus wird das Wort genannt. Der Logos. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und die Bibel sagt, dass Gott ein Gott ist, der spricht. Und darum hat er durch Propheten die heiligen Schriften aufschreiben lassen, um zur ganzen Menschheit verbindlich zu sprechen. Und zwar durch einen festen Bibeltext. Nicht so, dass Herr Müller sagen kann, heute Nacht habe ich eine Vision gehabt. Gott hat mir gesagt. Und dann sagt Frau Neukomm, die Nachbarin, das stimmt gar nicht. Vorgestern habe ich eine Vision gehabt und da hat Gott mir genau das Gegenteil gesagt. Ja, und wenn man so auf Träume und Visionen aufbaut, wer hat recht? Aber wenn einer sagt, so und so, was sagt die Bibel dazu? Hier steht's anders. Nein, 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 nein. Ja, aber hier steht's so. Ja, und es meint wirklich das im Hebräischen. Das ist so. Da hat man einen festen Referenzpunkt für den Glauben. Und das ist so wunderbar. Gott wollte zu uns Menschen sprechen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Evolutionist, dann müsste ich mir vorstellen, eigentlich bin ich in einem Universum, das schweigt. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Wenn man sich den mal richtig stellt, es gibt keinen Sinn, kein Ziel, keine Planung. Ich bin einfach da als Produkt des Zufalls. Was ist meine Bestimmung? Und wenn diese vielleicht 70 Jahre oder 80 Jahre, 90 Jahre vorbei sind, was ist dann? War es das? Das kann ja nicht sein. Und man hat so viel in Ausbildung investiert, ja, und dann in Weiterbildung. Und dann, 65, ja, jetzt kommen andere. Und da kann man noch warten bis 80, 90. Und das war's dann. Ja, aber die Frage ist, haben wir uns für die Ewigkeit vorbereitet? Und wie können wir uns für die Ewigkeit vorbereiten? Eben durch die Bibel. Gott spricht durch sein Wort zu uns und er möchte uns erreichen. Und das Neue Testament macht klar, dass Gott möchte, dass die Botschaft der Bibel in alle Sprachen ausgebreitet wird. Darum an Pfingsten in Apostelgeschichte 2, da wurde das Wort Gottes in ganz verschiedenen Sprachen verkündigt. Und Gott wollte mit dem Zeichen der Sprachenrede klar machen, die Botschaft ist nicht nur für die, die Hebräisch und Griechisch können und Aramäisch, sondern für alle Menschen. Und darum wurde die Botschaft gebracht bis nach Tierra del Fuego, bis nach Tasmanien, nach Australien, überall hin. Und die Menschen wurden erreicht. Ich habe zu Hause eine Bibel auf Eskimo-Sprache. Ja, in tausende von Sprachen ist die Bibel übertragen worden, aus der Überzeugung heraus, hier haben wir Gottes Wort an uns. Gott spricht zu uns. Und Jesus Christus selber ist als Mensch in die Welt gekommen. Johannes 1, Vers 14 sagt, das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde Mensch. Warum? Weil wir Gott nicht verstehen, wurde er Mensch, um Gott uns ganz verständlich zu machen. Und Jesus Christus hat gesprochen. Und er hat eine gute Nachricht gebracht. Und er hat uns gezeigt, alle Menschen sind vor Gott schuldig. Weil Gott ist absolut gerecht. Die Bibel sagt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Er ist vollkommen gerecht. Aber wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir wissen, uns bewusst machen, was wir alles getan haben, was nicht recht war. Lügen. Stehlen. Oh, noch nie gestohlen. Oh, wollen wir uns mal mit dem Urheberrecht beschäftigen. Wo das verletzt worden ist. Das ist Diebstahl. Und wenn man die Gebote Gottes liest, die 10 Gebote, dann merkt jeder, da kommt keiner durch die Maschen. Aber Gott spricht zu uns. Und das ist zuerst eine Botschaft, wo man erschrickt. Wir sind unheilig. Aber Gott ist heilig. Aber Jesus Christus ist nicht gekommen, um uns einfach zu erschrecken, sondern er wollte uns zeigen, es gibt einen Weg zurück zu Gott. Und natürlich, weil Gott so absolut gerecht ist, er muss jede Ungerechtigkeit muss er richten. Nicht nur bei den Pädophilen. Dort auch. Es wird in der Ewigkeit, sagt die Bibel, nie mehr eine offene Frage geben über Gerechtigkeit. Alles wird gerechte Vergeltung empfangen. Aber der Punkt ist, man muss nicht eben diese Dinge getan haben, die die ganze Gesellschaft verurteilt, oder fast die ganze, sondern auch andere Sachen, die die Bibel zeigt. Wir haben uns schuldig gemacht. Und jetzt? Weil Gott gerecht ist, müsste er uns bestrafen. Aber Gott, sagt die Bibel, ist nicht nur Licht, sondern auch Liebe. Und darum ist sein Sohn Jesus Christus am Kreuz als Mensch stellvertretend für uns Menschen gestorben und er hat die Strafe Gottes auf sich genommen, damit wir frei ausgehen können. Und jeder, der sich mit diesem Opfer identifiziert und Gott seine persönliche Schuld im Gebet bekennt, bereut, dann die Vergebung annimmt, wird angenommen. Und dann merkt man, wie wunderbar Sprechen ist. Es ist schon etwas Wunderbares, dass wir überhaupt miteinander sprechen können. Ja? Wie sollten wir Gemeinschaft haben, wenn wir sprechen könnten? Es ist wirklich schlimm. Oder wenn Menschen zwar sprechen, aber sie verstehen sich nicht. Aber dann kann man plötzlich sehen, wie wunderbar es ist, mit Gott zu sprechen. Durch das Gebet. Und so merkt man plötzlich die Sprache. Wir brauchen sie tagtäglich. Und eigentlich soll uns die Sprache, wenn wir auch morgen und übermorgen die Sprache benutzen, sollen wir immer daran denken, wenn wir sprechen, woher kommt das? Ja, und wer hat das aufgebaut? Das haben keine Homo erectus herausgefunden. Es geht gar nicht. Wann hat Homo erectus schließlich sumerisch aufgebaut? Das geht gar nicht. Sprache ist eine Gabe Gottes an uns und die Sprache erinnert uns im Alltag, wir haben es zu tun mit einem Gott, der Sprache erschaffen hat, weil er selber das Wort ist und er möchte zu uns sprechen. Aber Jesus Christus sagt den jüdischen Führern damals in Johannes 8, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Er hat Hebräisch gesprochen. Alle haben es verstanden, die Grammatik. Er hat Aramäisch gesprochen. Er konnte auch Griechisch. Mit Pontius Pilatus hat er Griechisch gesprochen. Und Pontius hat gesagt, was ist Wahrheit? Aber trotzdem muss der Herr sagen, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Und das ist ein Problem. Wir haben die Sprache als eine Gabe Gottes, aber es gibt Probleme. Dass wir uns zwischenmenschlich nicht verstehen und dass wir Gott nicht verstehen. Aber es ist so wunderbar, wenn wir wirklich uns zu Gott durch Jesus Christus hinwenden und diese Vergebung in Anspruch nehmen, diese frohe Botschaft, die er durch seine Sprache in der Bibel uns gegeben hat, dann dürfen wir plötzlich ganz neu sprechen. Mit anderen Menschen, sodass wir uns bemühen, sie zu verstehen, zuzuhören und zu sprechen. Und mit Gott zu sprechen durchs Gebet, das ist nicht ein Ritual. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind religiös und denken, sie müssen irgendwelche Gebete auswendig lernen und das war's. So schrecklich. Das ist ja gar keine persönliche Beziehung und die Bibel zeigt uns eine persönliche Beziehung zu Gott und wir können sprechen und Gott versteht alle über 7000 Sprachen. Wir könnten auch Sumerisch sprechen, er versteht alles. Aymara, Quechua, er ist ja der Urheber der Sprachen. Und so denke ich, dass dieses Thema sehr, sehr wichtig ist für uns und nicht nur einfach theoretisch, so ein bisschen interessant, sondern das hat wirklich zu tun mit uns.